Hallo, hier ist Ulrike mit der 80. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ja, ich melde mich ja jetzt wieder nach etwas längerer Zeit. Dieses Jahr fällt es mir nicht so leicht, Zeit zu finden für den Podcast, aber jetzt habe ich es doch mal wieder geschafft. Und in dieser Folge wird es einen kleinen Rückblick geben auf das Gartenjahr 2019. Es geht ein bisschen über Gartenarbeit, die jetzt anliegt im Garten, und es wird einen kleinen Ausblick geben. Schwerpunktmäßig wird es sich immer wieder auch darum drehen, was diese beiden heißen Jahre und diese beiden Dürresommer jetzt im Garten zu bedeuten haben. Und ich werde da ein wenig von meinen Erfahrungen berichten und von den Planungen, die sich daran anschließen. Ja, jetzt erstmal aber was zum phänologischen Kalender. Wir befinden uns heute am 3. November im Spätherbst. Der Spätherbst wird durch den allgemeinen Laubfall angezeigt. Und ich habe dazu gerade die tiefschürfende Bauernweisheit gefunden. Fällt im Wald das Laub recht schnell, ist der Winter bald zu schnell. Heute war hier in Brühl ein recht trüber Sonntag. Das Laub hängt teilweise noch an den Bäumen, aber der allgemeine Laubfall hat eingesetzt. Wie gesagt, ein Zeiger, dass der Spätherbst begonnen hat. Und die Blätter, die sind ganz schön gefärbt, aber im Moment haben wir recht trübes, regnerisches Wetter. Das ist einerseits schlecht, andererseits gut. Es ist in 2019 so, dass es jetzt immerhin im Oktober recht viel geregnet hat, im Unterschied zu letztem Jahr. 2018 ist es ja Oktober, November genauso trocken und heiß weitergegangen, beziehungsweise viel zu warm und sehr trocken. Das ist dieses Jahr zum Glück anders. Und hier im Rheinland hat es überdurchschnittlich viel geregnet für den Monat Oktober. Das ist natürlich für alle Gärtner, für die Wälder und für alle Bauern super. Und man merkt das auch, dass der Boden sich etwas erholt. Die oberste Bodenschicht ist dem Vernehmen nach jetzt bis zu 60 cm wieder ganz gut mit dabei und feucht. Das merkt man auch im Garten, wenn man umgräbt, geht das leicht. Das konnte man im Sommer nicht behaupten. Da war der Boden, wie schon erwähnt, betonhart. Jetzt ist das wieder anders und es wird auch wieder der ein oder andere Regenwurm gesichtet. Die Regenwürmer haben sich in dem heißen Sommerjahr ganz nach unten verkrümelt und die obersten Bodenschichten verlassen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass die tatsächlich weit tief unten dann schlafen. Und ja, das hoffe ich sehr, dass die diese Dürre und Trockenheit dann im Schlaf quasi überleben. Ich habe, wie gesagt, welche gesehen jetzt im Garten und die sind wieder nach oben gestiegen und lockern da wieder den Boden auf, was ja auch dringend nötig war. Hier komme ich auch direkt zu einem ganz zentralen Tipp in Zeiten von Dürre und Klimawandel und wenigen Niederschlägen. Und zwar ist das ein gutes, humusreiches Bodenleben, beziehungsweise alle Maßnahmen, die helfen, die Humusschicht zu vergrößern, erhöhen die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Ein humusreicher Boden speichert etwa doppelt so viel Wasser wie ein nicht so humusreicher Boden, ein sehr lehmiger oder ein sehr sandiger Boden. Ja, und die Regenwürmer, die sind mit ein wichtiger Teil oder mit ein wichtiger Partner bei der Humusbildung. Deswegen kann man hier mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man den Boden gut mulcht. Ja, das habe ich jetzt schon sehr oft wiederholt. Ich denke, das hängt einigen, vielleicht kommt einigen das schon zu den Ohren raus, aber das ist ein ganz zentraler Tipp. Das Mulchen mit Rasenschnitt oder Stroh oder auch mit sonstigen Grünabfällen hilft einfach, den Boden zu schattieren, setzt die Verdunstung herab, wenn es im Sommer sehr heiß ist. Hilft auch dagegen, dass der Boden verschlemmt bei Platzregen. Und als willkommener Nebeneffekt sind diese ganzen Mulchschichten Futter für die Regenwürmer. Und dadurch wird, also durch die Verrottung dieses Materials und die Aktivität der Kleinstlebewesen und Regenwürmern, wird die Humusschicht im Boden ständig vergrößert und dadurch steigt halt die Wasserspeicherkapazität. Ja, ein Problem, das im Sommer auftrat, in diesen sehr trockenen Sommern, war leider, dass der Rasen nicht mehr so richtig wuchs. Mir ist deswegen das Mulchmaterial teilweise was knapp geworden. Der Rasenschnitt, der ja sonst reichlich anfällt, war recht spärlich, fiel nur recht spärlich an dieses Jahr und auch letztes Jahr. Man kann sich hier ein wenig behelfen, indem man den Boden wenigstens regelmäßig hackt. Das hilft auch, die Verdunstung herabzusetzen, indem diese Wasserkapillaren oben zerstört werden. Aber es ist nicht so wirkungsvoll wie das Mulchen. Ersatzmaterialien sind hier zum Beispiel Stroh, das man sich ja teilweise kaufen kann. Halb verrotteter Kompost, wenn vorhanden, oder Kompost halt. Wenn es hart auf hart kommt und wenn man neu an Saaten zum Beispiel schützen will, helfen auch feuchte Säcke oder notfalls Pappe, Häckselgut von Stauden oder Zweigen. Hierbei ist allerdings zu sagen, dass alles, was Richtung Rindenmulch geht, auf den Gemüsebeeten weniger verloren hat, weil das oft sauer reagiert und gleichzeitig Nährstoffe bindet. Rindenmulch ist gut für Beerenobst und in Grenzen auch für Staudenbeete. Da muss man aber darauf achten, dass man wegen dem Stickstoffverlust, den die Zersetzung sonst im Boden hervorrufen würde, immer ein bisschen Hornspäne oder Hornmehl auch drunter zu geben. Gelesen habe ich von den segensreichen Wirkungen von Schafswolle, die wohl ideal sein muss zum Mulchen bei Trockenheit. Da wird viel Wasser gespeichert durch diese Wolle und die ist gleichzeitig ein sehr guter Dünger. Ich habe leider nur bislang nicht rausgefunden, wo man Wolle günstig und biologisch beziehen könnte. Also das ist mir leider noch bis jetzt verwehrt gewesen, damit Experimente zu machen. Ich habe keine rechte Quelle aufgetan bis jetzt. Ja, so hoffe ich einfach, dass der Rasen immer noch so gerade genug wächst, dass ich damit mulchen kann. Und wenn die Pflanzen groß genug sind, sorgen die ja auch schon für eine natürliche Schattierung des Bodens. Aber ganz wichtig in diesen ganzen Dürresommern ist halt, dass der Boden nicht offen da liegt. Was man auch machen kann, wenn man nicht genug Mulchmaterial hat, ist, sich mit der Einsäung von Zwischengründüngung zwischen den Reihen zu behelfen. Klee eignet sich hier zum Beispiel, Inkarnatklee, aber auch Senf, wenn kein Kohl daneben steht. Das keimt schnell hoch und verhindert zumindest, dass der Boden einfach so nackt da liegt. Das ist auch noch eine Idee. Diese Gründüngung, die wird dann halt umgehackt, wenn sie zu groß wird und die Hauptkultur zu ersticken droht. Dann hat man wiederum gleichzeitig Mulchmaterial. Insgesamt ist es auch jetzt am Ende des Gartenjahrs wichtig, dass der Boden nicht einfach nackt da liegt. Hier empfiehlt es sich ebenfalls, Gründüngung eingesät zu haben. Ich habe das auch gemacht an einigen Stellen. Wenn man jetzt noch was einsät, kann es durchaus sein, dass das erst im Frühjahr keimt. Das kommt jetzt darauf an, wie kalt oder mild das hier weitergeht mit den Temperaturen. Bislang ist es immerhin etwas kühler wie letztes Jahr. Und gerade pendeln sich die Temperaturen hier im Rheinland so um die 10 Grad ein. Da empfiehlt es sich, den Boden zum Beispiel mit einer Schicht Laub zu bedecken. Das schützt ebenfalls das Bodenleben und vor Auswaschung und ist empfehlenswert, wenn man es nicht mehr geschafft hat, rechtzeitig Gründüngung einzusehen. Möglich wäre noch die Aussaat von Winterroggen, das habe ich selber allerdings noch nie ausprobiert. Ich sähe immer Senf oder Facelia ein. Das ist angenehm auf dem relativ schweren Boden, weil man sonst bei anderen Arten dann im Frühjahr hat, dass das Problem hat, das irgendwie unterzugraben. Senf und Phacelia friert ab und ist sehr leicht vom Beet zu entfernen. Die düngen und wurzeln den Boden dann im Winter gut durch und den kann man dann sehr gut im Frühjahr einfach mit der Grabgabel lockern. Ich habe mich auch nochmal damit beschäftigt, ob man den Boden denn jetzt mit Kompost oder Mist düngen sollte. Und nach wie vor ist es so, dass, wenn man das jetzt machen würde, eben ein Großteil der Nährstoffe einfach durch den Regen ausgewaschen würde. Deswegen warte ich mit der Kompostdüngung halt wirklich bis zum Frühjahr ab. Eine Frage, die mich immer umtreibt, ist, wie es mit dem Mist klappen soll. Weil es ist halt leider so, dass man den bei vielen Kulturen nicht im Frühjahr frisch auf die Beete geben kann, weil das den Pflanzen sonst schadet. Der ist dann zu scharf und zu konzentriert. Eine Kompromisslösung, über die ich jetzt mal in der Literatur gestolpert bin, ist, dass man den im Dezember oder im Januar ausbringt. Das ist so ein bisschen, es ist halt später wie im Herbst und man hat so ein bisschen so einen Mittelweg eingeschlagen. Also das ist etwas, was ich mir vielleicht überlege, Ende Dezember, Anfang Januar etwas Mist auf potenzielle Kartoffelbeete zu geben. Ich glaube, dieser Kultur schadet der nicht so übermäßig und ist dann trotzdem bis zum März doch halbwegs verrottet und in den Boden auch eingearbeitet, wenn die Kartoffeln dann gesetzt werden. Teilweise steht ja auch noch Gemüse auf den Beeten. Bei mir ist das zurzeit Endivien sind noch da. Und sogar letzte Tomaten hängen bei mir noch in den Seilen sozusagen. Ich binde die immer mit Seilen hoch. Das ist das, was ich jetzt noch ernte. Und Mangold. Den Mangold, den habe ich gerade auch noch beerntet. Mangold überwintert im Beet. Den könnte man jetzt eigentlich auch mehr oder weniger abernten. Vielleicht das Herz stehen lassen. Der treibt dann im Frühjahr nochmal aus und kann nochmal geerntet werden, bevor er in Blüte geht. Da der Boden jetzt nach dem Regen so einfach zu bearbeiten ist, habe ich auch noch so ein bisschen Boden- und Unkraut-Jätaktionen gemacht. Bei mir breitet sich wieder der kriechende Hahnenfuß aus und ich habe da so ein paar etwas durchgegangene Stücke jetzt gesäubert und mit der Grabgabel gelockert, schon ein bisschen Unkraut da entfernt, damit ich da im Frühjahr dann weniger zu tun habe. Diese Stücke, die werde ich dann mit dem Laub mulchen. Und an einem Teil habe ich vor ein paar Tagen noch Gründung ausgesät, wobei es kann sein, dass das ein bisschen spät war. Ich muss mal gucken, ob das jetzt noch keimt. Ich möchte jetzt noch ein paar von wichtigen Erfahrungen oder auch Lehren zum Besten geben, die ich dieses Jahr im Garten machen konnte oder beziehungsweise Lehren, die ich gezogen habe. Das eine ist, dass ich nächstes Jahr meine Kohlpflänzchen dringend mit Vogelschutznetzen schützen muss. Dieses Jahr ist es halt passiert, dass sämtliche von mir vorgezogene Kohlrabi-Pflänzchen und auch der Butterkohl von Tauben abgefressen wurden. Dem Nachbarn ist das nicht passiert, der klug und weise seine Kohlpflänzchen mit diesen Netzen geschützt hatte. Ja, das werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall machen. Ich würde auch halt gern nochmal den Kohlrabi, den Superschmelz anbauen und den Butterkohl. Und hoffe, dass dann zumindest nächstes Jahr was draus wird. Die andere Lehre, die ich ziehe, ist, dass ich bei Zeiten Fliese oder Bettlaken oder was auch immer zum Schattieren bereit haben muss. Das hatte ich ja berichtet, dass bei mir Tomaten Sonnenbrand bekommen haben. Auch Stachelbeeren und Äpfel hatten schlimmen Sonnenbrand bei der Hitze. Ja, bei den Tomaten ist das relativ einfach, weil ich die Fliese zum Schattieren an das Tomatendach hängen kann, wenn das wieder so sonnig und heiß wird. Bei den Äpfeln muss ich mir überlegen, dann lieber nicht im Frühjahr oder im Frühsommer viele Zweige beizuschneiden. Das hatte ich dieses Jahr gemacht und habe es nachher bereut, weil die Zweige, die Reiter, die da so am Apfelbaum so hoch standen, die darunter liegenden Äpfel immerhin schattiert hätten. Und dann hätte ich nicht so einen Verlust durch Apfelsonnenbrand gehabt, der dieses Jahr dann doch ziemlich groß war. Ja, bei den Stachelbeeren habe ich noch keine so rechte Idee. Andererseits sind diese Büsche ja recht klein. Ich könnte mal experimentieren, dass ich da so ein Vlies drüber lege, wenn das wirklich wieder so sonnig und heiß wird. Bei den Tomaten hatte ich ja schon berichtet, dass ich es da übertrieben habe mit der Erkenntnis, weniger zu düngen. Ich hatte dann Anfang Sommer so Mangelerscheinungen leider beobachten müssen bei den Tomaten. Da hatte ich zu wenig gedüngt. Also die Lehre, die ich daraus ziehe, ist, dass das Beet mit Kompost, Perligran und doch ein wenig Pferdemist aufzusetzen ist. Nicht übertrieben viel, aber ich werde doch etwas reintun. Und ich werde die Pflanzen dann beim Frühwachstum gut beobachten. Ich habe das dann durch das Gießen mit dem Vinasse dieses Jahr noch ganz gut in den Griff bekommen, aber die Pflanzen hatten halt nicht so gute Startbedingungen, wie das vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Ja, mit den Tomaten ist das wirklich so eine Sache. Ich habe nochmal die Empfehlung gehört, dass es für den Geschmack sehr wichtig ist, dass man die Tomaten nicht zu viel gießt. Die Empfehlung ist generell, dass man die am Anfang, wenn die anwachsen, gut gießen soll. Und dann aber auch schon sehr bald nicht mehr, damit die tiefe Wurzeln ausbilden. Und im Sommer soll man wirklich sehr zurückhaltend sein und die wirklich nur gießen, wenn sie schon morgens schlapp machen. Ich habe das nicht so richtig durchgehalten und die dann doch immer mitleidig gegossen. Und dann werden die Tomaten halt direkt so ein bisschen wässrig, was ja auch logisch ist. Also wenn die weniger Wasser haben, mehr Sonne, dann werden die einfach süßer und aromatischer. Das ist bei mir jetzt absurderweise bei den Tomaten passiert, die spät im Jahr dann halt noch reichlich dran waren. Und da es nicht mehr so heiß war, hatte ich nicht das Gefühl, ich muss dauernd gießen. Und die Tomaten waren also durchweg ganz lecker oder auch aromatischer wie die viel gegossenen dann im Sommer, die ja auch mit diesem Sonnenbrand noch zu kämpfen hatten. Unterm Strich hatte ich aber wieder tolle Tomaten und kann nur empfehlen, alte Sorten anzubauen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit den ganzen Ochsenherztomaten, Cœur du Bœuf, Ochsenherz von Kasachstan, Ochsenherz von Bosnien, wie immer sehr lecker. Hauptnassvollendung und Bonner Beste, das waren die anderen Sorten, die ich hatte, waren ganz okay. Hier kann es sein, dass durch zu viel Gießen im Sommer das Aroma litt. Und das mit dem Düngen ging bei mir ja auch so ein bisschen rauf und runter. Das war sicher nicht so optimal. Ich hatte die Sorten so mit Holzsteckern dann beschriftet, die ich in die Erde gesteckt habe. Und da war leider die bittere Erfahrung, dass die im Laufe des Sommers einfach weggerottet sind. Und da muss ich mir also nächstes Jahr was anderes überlegen. Ich wusste dann zum Glück noch, wo welche Tomate stand. Aber diese Holzdinger, die sind einfach, haben dann das Zeitliche gesegnet und nach etwa 2 Monaten waren die nicht mehr lesbar, leider. Also Plastik würde hier dauerhafter sein. Letztes Jahr hatte ich ja diese Streifen da verwendet, die manchmal um Holzpaletten drum sind. Das hatte ich erzählt, das sind so breite Plastikbänder, die man so wiederverwerten kann. Ja, zum Thema Wiederverwertung von Plastik. Ich habe den ganzen Sommer über diese Schälchen gesammelt, in denen Erdbeeren und anderes Obst verkauft wird, die ja leider aus Plastik sind, die man aber super wiederverwenden kann als Aussaatschalen. Ich habe mir da speziell auch eine Sammlung von denen angelegt, die so ein bisschen tiefer sind. Da werden Pfirsiche drin verkauft oder Nektarinen. Und die eignen sich perfekt zum Anziehen von Bohnen. Bohnen, also bei mir sind das die Stangenbohnen, die ich vorziehe, haben etwas tiefere Wurzel und mögen es nicht, wenn sie in so flachen Schalen vorgezogen werden. Diese tiefen Plastikschalen, die sind dafür aber perfekt. Ein genereller Tipp noch, um Dürresommern etwas zuvorzukommen, ist, dass man Kulturen verfrüht. Ich mache das ja eh immer, zum Beispiel bei den Kartoffeln, indem ich die vortreibe in diesen Eierkartons. Das kann man schon ab Februar beginnen, ab Mitte Februar, um die dann Ende März auszupflanzen. Das ist bei uns im Rheinland oft möglich. Und man erreicht damit eine Verfrühung der Kartoffeln so um circa 14 Tagen. Und die Kulturen, die können so noch die Restfeuchte im Boden vom Winter ausnutzen. Und man erreicht damit eine etwas bessere Ernte, als wenn die dann in dem Trockensommer noch vor sich hin wachsen sollen. Ich hatte das ja schon berichtet, also die werden dann in so Eierkartons zum Vorkeimen gestellt. Sie sollen am Licht stehen und nicht zu warm. Ideal ist ein kühles Schlafzimmer. Wer mag, der kann auch noch unten etwas Erde reingeben. Dann treiben sie auch noch Wurzelchen. Das mache ich eigentlich nie. Am wichtigsten ist halt, dass die Kartoffeln Licht haben, weil sonst die Keime zu zerbrechlich werden. Die sollen schön kurz und gedrungen und grün sein. Dann brechen sie auch beim Setzen der Kartoffeln nicht ab. Ja, dasselbe gilt auch für zum Beispiel Kohlrabi oder Salate. Je früher im Jahr, desto feuchter ist noch der Boden. Ich habe wieder den Wintersalat Mombacher Winter auch ausgepflanzt. Da hatte ich auch ja von berichtet, das ist eine alte Kopfsalatsorte, die den Winter, auch den Frostwinter auf dem Beet als kleines Pflänzchen übersteht und dann im Frühjahr direkt austreibt und wirklich die tollsten festen Kopfsalatköpfe bildet. Diesen Salat habe ich auch selber wieder dieses Jahr im Garten erfolgreich weitervermehrt und ja, hoffe auch auf eine gute Salaternte von dem Mombacher Winter im nächsten Spätfrühjahr oder Frühsommer. Dann ist er dann nämlich schon reif. So, jetzt kurz zu Gartenarbeiten, die noch anstehen im November, Dezember, im Spätherbst. Solange der Boden frostfrei und offen ist, kann man Obstgehölze pflanzen und auch Beerensträucher, auch Rosen, alles an wurzelnackten Gehölzen. Wenn dann Frost kommt, dann soll man neu gepflanztes durch eine Mulchschicht oder Fliese oder ähnliches schützen natürlich. Ich plane, neue schwarze Johannisbeeren anzupflanzen. Bei mir sind die Blaubeeren zu alt geworden. Die habe ich jetzt eigentlich alle ausgemacht. An der Stelle will ich teilweise noch zwei schwarze Johannisbeeren pflanzen und ansonsten die Stelle zu einem weiteren Gemüsebeet machen. Solange es noch frostfrei ist, kann man sogar im November noch allerletzte Zwiebelpflanzen setzen. Und man kann fortlaufend Wintergemüse noch ernten. Wenn es sehr harten Frost gibt, sollte man auch die Endivien vom Beet holen. Was noch auf dem Beet stehen bleiben kann, ist zum Beispiel Lauch und die Winterkohlsorten. Falls es meinem Mann gelingt, das Tomatendach für den Winter wieder abzubauen, plane ich da vielleicht auch mal eine Kultur, die im Winter ausgesät wird und die im Frühjahr dann keimt. Im Rheinland ist zum Beispiel der Rübstiel da eine Sache, die traditionell gemacht wird, oder ich sehe da einfach Spinat aus. So könnte ich also dieses Tomatenbeet nutzen, was ja sonst einfach bis Mitte Mai da brach liegen würde. Was sehr schön ist, ist, dass auf dem Tomatenbeet immer noch die Tagetes blüht. Ich hatte da die Tagetes als Zwischenkultur einfach gesetzt und die Tagetes, das ist so eine sehr positive Erfahrung dieses Jahr, hat total ausdauernd geblüht. Das waren Samen, die ich bei Dreschflegel bestellt habe, so eine kleinblütige Tagetes und auch eine größerblütige. Ich glaube, die heißt Stinkewitzchen, die also wirklich in ganz tollen Rot- und Orangetönen blüht, immer noch. Und ja, die sieht auch irgendwie nicht so scheußlich aus wie diese kleinen Tagetes, die man am Wochenmarkt kaufen kann. Die haben mir immer gar nicht gefallen. Die sehen für mich eher nicht so attraktiv aus, weil die so zerknautschte, gefüllte Blüten haben und erstmal so mini gedrungen vor sich hin blühen. Diese Tagetes, die wächst recht hoch, buschig und hat eher nicht gefüllte, glatte Blüten in sehr schönen roten und orangenen Farbtönen. Auch sehr beliebt bei allen Insekten. Also das etwas, was ich gerne wiederhole. Die Tagetes vorziehen und dann anpflanzen. Wer den Insekten jetzt was Gutes tun will, lässt Abgeblühtes und Stauden auch auf dem Beet stehen, soweit möglich. In hohlen Stängeln und so weiter finden Insekten Unterschlupf zum Überwintern. Auch gut machen sich Laubhaufen zu dem Zweck oder Totholzhaufen. Da kann man so Refugien für alle möglichen Kleinstlebewesen und Insekten schaffen. Hier erwähne ich jetzt auch noch mal kurz, was ich im eigenen Garten beobachtet habe, was sehr beliebt ist bei Bienen und Hummeln. Teilweise sind das Pflanzen mit eher unscheinbaren Blüten. Früh im Jahr war das bei mir verblüffenderweise die Himbeere. Die Himbeerblüte ist absolut umschwärmt von Insekten, Hummeln, Bienen. Die Stachelbeerblüte. Im Sommer halt der bekannte Lavendel, der eine fantastische Bienenweide ist. Dann die Spiersträucher, das hatte ich auch schon erwähnt, das sind bei uns im Garten Heckenpflanzen, die absolut auch eine Bienentracht sind. Goldrute ist sehr attraktiv und beliebt bei vielen Insekten. Verschiedene Korbblütler natürlich und sehr viele blühende Kräuter. Bei mir ist das vor allem das Bergbohnenkraut. Da war immer schwer was los. Das ist so eine Pflanze mit eher so kleinen, unscheinbaren Blüten. Thymian, auch verschiedene blühende Kräuter sind das. Und bis vor kurzem waren das auch Astern. Astern sind eine Augenweide im Oktober, September, Oktober. Haben bei mir auch wieder sehr schön geblüht im Garten. Astern, da kann ich eine Podcast-Empfehlung machen. Das Gartenradio hat eine Extrasendung zum Thema Astern rausgegeben. Da findet ihr alles Wissenswertes über Astern. Ich habe so verschiedene Raublattastern im Garten. Astern breiten sich auch ganz gerne aus. Ich habe das auch ihnen gerne zugestanden, weil die halt so hübsch sind immer im Herbst. Und diesen Herbst haben die bei mir also ganz fulminant geblüht in den schönsten Tönen, rosa, pink, lila, weiß. Es war eine Augenweide und auch eine ganz fantastische Insektenweide. Jetzt berichte ich noch kurz zwei Sachen, die nicht so gut geklappt hatten. Ich hatte ja letztes Jahr die Physalis und auch die Dahlien in so Eimern mit Perligran versucht zu überwintern. Das hat nicht geklappt, ich vermute, weil das da einfach zu trocken war. Genau weiß ich es aber nicht, weil das für mich das erste Mal war. Ich habe wenig Erfahrung im Überwintern von solchen Knollen- oder Wurzelpflanzen. Ja, also die sind nicht mehr ausgetrieben. Was eingeschränkt funktioniert hat, war das Überwintern der Physalis im Boden selber. Die ist nicht erfroren oder so, aber die ist dann leider viel zu spät ausgetrieben. Und da ist das Fazit, dass man die Physalis doch vorziehen muss in unseren Breiten, weil die sonst gar nicht dazu kommt, Früchte anzusetzen. Das war also auch eher ein Flop. Was sich dagegen bewährt hat, war das Perligran im Tomatenbeet. Ich hatte das ja auch letztes Jahr schon berichtet, dass ich das einsetzen werde. Und das sind so poröses Lavagestein, das sich super eignet, Erde von Frühbeeten, denke ich, auch aufzufüllen oder von Hochbeeten, wenn man zu wenig Masse hat. Das ist sehr leicht und auch nicht so kostspielig. Und dieses poröse Gestein speichert sehr gut Wasser. Man muss allerdings darauf achten, dass man eins bestellt, was wirklich für den Gartenbedarf geeignet ist. Also Perligran sehr gut geeignet als Beimischung für Hochbeete, für Gemüsekästen, gemischt halt mit Kompost und Gartenerde. Ja, ich könnte jetzt noch einiges erzählen, was generell wichtig ist für den Garten im Winter. Da habe ich wieder ein bisschen das Problem, dass der Redundanz, das heißt, jedes Jahr erzähle ich wieder dasselbe. Wer dazu noch mehr hören will, der kann sich zum Beispiel auch gerne noch den Podcast anhören, den ich letztes Jahr im November gemacht habe. Der ist auch ganz gut. Da könnt ihr auch dann nochmal hören, wie das Wetter wirklich war letztes Jahr, nämlich viel wärmer. Also das empfehle ich euch. Ich werde weiter im Garten vor mich hinwurschteln, solange es noch nicht streng friert. Ich arbeite mich da immer so von einem Eckchen zum anderen und mache immer so kleine Aufgaben. In 14 Tagen wird bei uns wieder das Wasser abgestellt. Das ist natürlich auch wichtig, dass man zum Schutz vorm Frost Wasserleitungen leerlaufen lässt und Wasser abdreht. Dieses Jahr habe ich mich mit dem Podcast selbst ja ein bisschen schwer getan. Mal schauen, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Ich mache mit dem Podcast ja wie immer jetzt erstmal eine Winterpause. Und wenn alles gut geht, werde ich mich wieder melden, wenn die Gartensaison startet. Einen Termin möchte ich euch vorher noch ans Herz legen. Wer an alten Sorten interessiert ist, besuche unbedingt eins der Saatgutfestivals, die im Frühjahr ja überall stattfinden. Das Kölner Saatgutfestival ist am 29.02. wieder im Gebäude der VHS in der Nähe vom Neumarkt. Das schon mal unbedingt vormerken. Termine für weitere Saatgutfestivals findet ihr zum Beispiel auf der Seite von dem VEN, dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, unter Termine. Eigentlich ist da in jeder Region eins dabei. Ja, und auf diesen Saatgutfestivals kann man Samen alter Sorten oft gegen Spende erwerben. Teils sind da auch professionelle Züchter von alten Sorten bzw. von samenfesten Sorten vertreten. Und da könnt ihr euch eindecken dann mit Samen von alten Tomatensorten, Kartoffeln und so weiter. Beim Kölner Saatgutfestival wird das auf jeden Fall angeboten. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch auch einen schönen Gartenausklang und Jahresausklang. Sage dann bis hoffentlich zum nächsten Jahr. Euch eine schöne Zeit. Bis dann, eure Ulrike.